Hearing no objection, it is so decided.
Ja, am Ende ging es bei der Weltklimakonferenz auf der COP28 dann plötzlich doch schnell. Manchen ging es auch zu schnell.
We didn't want to interrupt the standing ovation when we came into the room, but we are a little confused about what happened.
Ja, eine Vertreterin der knapp 40 kleinen Inselstaaten sagt hier, sie wollte jetzt das Klatschen nicht unterbrechen, aber als sie reinkam, war sie schon so ein bisschen verwirrt, was da eigentlich gerade passiert ist.
Sie saß noch gar nicht wieder auf dem Platz, da hatte der COP-Präsident schon den Hammer fallen lassen. Bedeutet, das Abschlussdokument ist verabschiedet.
Und da war die 28. Weltklimakonferenz in Dubai dann auch zu Ende. Unsere Reporterin Ilka Knigge, die für uns hingereist ist, die freut sich jetzt auch langsam wieder nach Hause zu können.
Mit ihr klären wir gleich, was haben die Länder am Ende erreicht?
Und was heißt das jetzt für unsere Zukunft?
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Wir reden über das, was diese Woche wirklich wichtig war in Sachen Klima, Artenschutz und Umwelt. Am Mikro diese Woche aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten Klaus Jansen.
Und Sophie Stiegler. Und wir haben natürlich ganz gespannt in Richtung Dubai geguckt, ob sich die fast 200 Staaten da am Ende einigen können, wie wir das Klima auf unserem Planeten schützen sollen.
Es gab eine Einigung, aber nicht die Worte, die sich viele gewünscht hätten. Die wären gewesen, wir steigen bis zum Jahr so und so komplett aus fossilen Brennstoffen aus. We will phase out of fossil fuels, wie es so schön heißt auf Englisch.
Das klingt jetzt im Abschlussdokument ein bisschen anders. Wie viel davon jetzt Erfolg ist und wie viel am Ende vielleicht enttäuschend ist, zur Einordnung haben wir uns Verstärkung von unserer Kollegin Ilka Knigge geholt.
Die hat sich in Dubai am Ende leider doch noch eine Erkältung zugezogen und sie ist wohl auch nicht die Einzige. Auf der Konferenz nennen das die Leute Kopfflu.
Und vielleicht habt ihr auch schon gehört, dass ich so ein bisschen anders klinge als sonst aus dem Studio. Ich war zwar nicht in Dubai, aber irgendwie hat es die Kopfflu doch geschafft, mich zu erwischen. Deswegen sitze ich zu Hause mit einer Wärmflasche am Rücken und schalte mich ins Studio dazu.
Ich wünsche auf jeden Fall nochmal alles Gute in diese virtuelle Taschentuchrunde, die wir hier haben.
Vielen Dank.
Ja. Und wir haben mit Ilka in Dubai gesprochen. Hallo Ilka.
Hi.
Ja, das waren zwei intensive Klimawochen, oder?
Ja, das war ziemlich intensiv. Also ich bin jetzt auch ganz froh, dass es vorbei ist.
Wenn du jetzt alles mal Revue passieren lässt, die letzten zwei Wochen, die Reaktionen, die du so mitbekommen hast, auch auf die Einigung, die es gegeben hat, mit welchem Gefühl fliegst du da nach Hause? Glaubst du, da sind wir irgendwo in einer Richtung unterwegs, die uns was bringen könnte?
Also ich muss persönlich sagen, dass ich es schon schade finde, dass das ganz klare Phase-Out hier nicht gekommen ist, dass es halt den Ausstieg aus den Fossilen nicht gegeben hat, weil hier gab es so in den letzten Tagen eigentlich wirklich echt eine Aufbruchsstimmung. Also sogar Beobachter, die wirklich seit Jahren hier dabei sind, haben Chancen gesehen, dass wirklich in einem Staat wie den Vereinigten Arabischen Emiraten der Ausstieg aus den Fossilen beschlossen wird. Und deswegen fühlt sich das jetzt heute nicht so für mich an wie eine riesige Errungenschaft. Aber die Reaktionen sind ja trotzdem positiv. Also vielleicht bin ich auch wirklich einfach noch in diesem Kosmos so drin und in diesen Wochen, die man hier wirklich so jeden Tag nur auf dem Gelände verbringt und jeden Tag wirklich auch mit vielen Leuten spricht, die ganz viele Hoffnungen in diese Konferenz setzen. Und ich glaube, so auf lange Sicht wird man schon auf diese Konferenz zurückblicken und sagen, hey, okay, da hat man sich entschlossen, das fossile Zeitalter eigentlich für beendet zu erklären oder ich sag mal den Anfang vom Ende einzuläuten, so nennen es hier viele.
Also ist das eine Weltklimakonferenz gewesen, die den Klimaschutz nach vorne bringt?
Ich glaube, es hat schon Erfolge gegeben. Das muss man auf jeden Fall sagen. Die Formulierung, die es jetzt reingeschafft hat zu den fossilen Energien, ist eindeutig. Also ein Abwenden von den fossilen Energien. Da freuen sich auch viele hier drüber. Und dass der Loss and Damage Fonds, also der Klimaschädenfonds, der hier an Tag 1 schon aufgesetzt wurde, jetzt da ist. Und dass da auch schon 700 Millionen US-Dollar von verschiedenen Staaten eingezahlt wurden. Also das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, dass hier auf jeden Fall Sachen bei rumgekommen sind, die gerade für die ärmsten und verwundbarsten Länder auf jeden Fall wichtig sind.
Wenn du es jetzt gerade schon erwähnt hast, von außen ist es so ein bisschen schwierig zu verstehen, dass da so stark um so einzelne Formulierungen, einzelne Wörter gerungen wird. Also ne, wie man das jetzt nennt, sagt man Ausstieg aus den fossilen Energien, also Phase-out, sagt man jetzt Abschied oder wie auch immer man Transition übersetzen will. Also kannst du uns da ein bisschen erleuchten, was steht jetzt am Ende genau drin und was bedeutet das eigentlich?
Ja, wir haben ja jetzt Transitioning Away from Fossil Fuels in Energy Systems. Das ist jetzt die Formulierung. Und was viele gefordert hatten, war Phase Out, also der Ausstieg. Aber man kann sagen, der jetzige Satz, der ist auf jeden Fall schwächer als ein Ausstieg, bezieht sich aber auf alle Energiesysteme. Also da geht es auch um Verkehr oder um Gebäude. So sehen das die Juristen von der NGO German Watch. Es gibt ja hier dann immer ganz schnelle Analysen und so habe ich es mir von denen sagen lassen, als der Text draußen war. Die haben das von ihren Juristen dann schon analysieren lassen. Das heißt, im Endeffekt, es soll ein Signal geben, auch an Finanzmärkte, es soll ein Signal geben an die Staaten. Und das war jetzt der Minimalkonsens. Mehr war eben mit Staaten wie Saudi-Arabien, Irak oder Indien nicht zu machen.
Aber selbst dieser Minimalkonsens ist ja nicht wirklich verpflichtend. Also das ist ja auch ein bisschen die Kritik. Es gibt so Hintertürchen, es gibt so ein paar weiche Formulierungen. Es fehlen noch manchmal so konkrete Daten, bis wann was umgesetzt werden soll. Also was bringt das dann alles insgesamt?
Ja, also genau, es ist völkerrechtlich nicht bindend. Das ist ja immer ein Kritikpunkt, dass jetzt keine Gerichte hingehen und sagen, was habt ihr da getan und das sind jetzt irgendwie die Konsequenzen für die einzelnen Länder. Aber man kann ja schon sagen, dass diese Klimakonferenzen in sich, dass man sich hier trifft, dass man sich hier austauscht über all diese Themen, dass man sich auch auf was einigt, schon was bringen. Also bevor das Pariser Klimaschutzabkommen abgeschlossen wurde, waren wir noch ungefähr auf einem bis zu 4-Grad-Pfad und nach aktuellen Berechnungen vom Climate Action Tracker sind wir auf einem 2,5-Grad-Pfad. Das ist immerhin auf jeden Fall eine wesentliche Verbesserung. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass die Staaten hier zusammenkommen und sich wirklich in diesem großen Rahmen auch irgendwie austauschen. Und klar, ich glaube, man kann vieles auch an diesen Prozessen kritisieren und ob das an der einen oder anderen Stelle, so wie es hier ist, effizient ist oder nicht. Ich glaube, auch daran darf man Zweifel haben. Aber letzten Endes, ich glaube, sich auf Dinge zu einigen und zusammenzukommen, ist auf jeden Fall erstmal nicht falsch.
Aber du sagst auch, das würde dann insgesamt nicht reichen, um die Klimaziele wirklich zu erreichen. Also dieses 1,5-Grad-Ziel, das ist damit noch in weiter Ferne.
Ja, genau. Also dafür wird es auf jeden Fall nicht reichen. Es hat ja dieses Jahr diese globale Bestandsaufnahme gegeben, den Global Stocktake. Das ist ja ein Mechanismus im Pariser Klimaschutzabkommen. Die Länder checken da alle 5 Jahre, wie sie dastehen in der Umsetzung. Und die Antwort war schon vorab, wir stehen ziemlich schlecht da, überhaupt nicht auf dem 1,5-Grad-Track. Aber die Beschlüsse von heute, die sind ja in dieser Berechnung noch nicht mit drin gewesen. Und es muss sich jetzt natürlich erstmal zeigen, wie stark das Signal ist und vor allem, wie stark die Staaten zu Hause dann in die Umsetzung gehen. Also hier sprechen natürlich jetzt alle davon, dass die Staaten ihre Hausaufgaben machen müssen. Und die Frage ist halt, wie wird sich die Wirtschaft auch darauf einstellen? Also was sind jetzt so die langen Konsequenzen? Und da kann man natürlich irgendwie nur die Hoffnung haben, dass es wirklich starke Konsequenzen haben wird, auch wenn viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die hier angereist sind, sich sicherlich auch an der einen oder anderen Formulierung stören, die da jetzt zu CCS-Technologie, also zu CO2-Entnahme drinsteht, weil jetzt auf die zu setzen in den nächsten Jahren einfach nichts bringt. Das ist noch nicht effizient, das ist viel zu teuer und das ist für die Wissenschaft auch wirklich eindeutig, dass das jetzt im Moment erstmal keine große Rolle spielen kann.
Und welche Konsequenzen wird jetzt dieser Weltklimagipfel haben? Also wer muss jetzt wirklich konkret aktiv werden? Länder, Firmen und so weiter?
Letzten Endes geht es jetzt einfach wieder um die Inlandspolitik, darum, wie man sich aufstellt, zum Beispiel in Sachen grünem Wasserstoff, welche Kooperationen mit anderen Ländern jetzt weiter anstehen oder ausgebaut werden sollen. Der Ausbau der Erneuerbaren ist für viele natürlich irgendwie ein großes Thema. Also es soll ja eine Verdreifachung der Erneuerbaren bis 2030 geben und eine Verdopplung der Energieeffizienz. Da bezieht man sich auf das Jahr 2022 so als Referenzjahr. Und es wird natürlich jetzt dann auch um die Vorbereitung der nächsten Klimakonferenz gehen, weil da wird es wirklich um große Finanzierungsfragen dann gehen in Aserbaidschan. Und auch da haben sich schon die ärmsten und verwundbarsten Länder geäußert und gesagt, okay, also wenn wir jetzt hier beschließen, dass auch wir auf Erneuerbare setzen sollen, dann brauchen wir dabei finanzielle Unterstützung von den reicheren Ländern. Und ich meine, dafür muss natürlich, wir wissen das in Deutschland, wie das mit dem Haushalt aussieht, auch Geld da sein, was man dann nächstes Jahr zusagen kann.
Dann vielen Dank, Ilka.
Vielen Dank, Ilka. Erhol dich ein bisschen die nächsten Tage.
Vielen Dank euch. Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
Tja, Sophie, das war's mit der Weltklimakonferenz 2023. Fragt sich, was wir in Deutschland machen beim Thema Klimawandel.
Es wird nicht unbedingt einfacher jetzt, wo die Bundesregierung mit deutlich weniger Geld auskommen muss. Das Verfassungsgericht hat ja geurteilt, dass man Geld aus einem Sondertopf für die Corona-Pandemie, das man nicht gebraucht hat, nicht einfach umwidmen kann, um damit jetzt Klimaschutz zu finanzieren.
Ja, die Regierung hat jetzt zumindest einen Haushalt für 2024 vorgelegt, hat sich darauf geeinigt und da ist auch das Klimathema.
Und es ist klar, tanken und heizen mit fossilen Energien werden teurer. Da muss man in Zukunft mehr bezahlen für das CO2, das dabei frei wird. Der CO2-Preis, der wird nämlich schneller erhöht als geplant. Woanders wird gekürzt. Also wer sich ein Elektroauto anschaffen will, der kriegt bald keine staatliche Förderung mehr dafür. Die Solarindustrie bekommt auch weniger Unterstützung. Und der Klima- und Transformationsfonds, mit dem die Klimawende finanziert werden soll, der wird insgesamt deutlich eingekürzt.
Ja, keine gute Idee, das meinen Klimaforschende und Umweltverbände. Jetzt weniger zu machen, hält der Klimaforscher Stefan Ramstorff zum Beispiel nicht für den richtigen Weg, gerade nicht in den Bereichen Verkehr und Gebäude.
Ja, wir müssen einfach deutlich beschleunigen bei der Energiewende. Denken Sie an Gebäudesanierung, andere Heizungssysteme, die man einbauen muss. Das braucht einfach Zeit und deswegen muss man eben nicht jetzt den Druck rausnehmen aus einzelnen Sektoren, die nur langsam zu transformieren sind, sondern im Gegenteil, da müssen wir beschleunigen.
Was anderes müsste Klimafachleute eigentlich freuen, weil sie das nämlich schon seit Jahren fordern. Um zu sparen, will die Bundesregierung auch klimaschädliche Subventionen abbauen. Also sie will 3 Milliarden weniger dafür nächstes Jahr ausgeben.
Das ist aber nur ein kleiner Teil. Laut Bundesumweltamt gibt der deutsche Staat jedes Jahr 65 Milliarden Euro für klimaschädliche Subventionen aus.
Ganze Menge. Und die Bundesregierung hat auch schon gesagt, was davon nicht angetastet werden soll, nämlich die niedrigeren Steuern für Dieselkraftstoff für Autos, das Dienstwagenprivileg und die Pendlerpauschale.
Ja, da hätten sich Umweltverbände vermutlich mehr erhofft. So, dann raus aus der Wüste in Dubai und Schluss mit Staatsfinanzen. Wir schalten hier langsam mal die segensreiche Weihnachtsstimmung an, oder Sophie? So. Ja, so klingt das doch. So, ja, jauchzt du schon, frohlockst du schon, hohoho, sag ich mal.
Ich frohlocke ehrlich gesagt gar nicht. So richtig in Feierstimmung bin ich leider nicht.
Bisschen früh oder was, aber langsam ist doch jetzt Zeit, einen Baum zu besorgen, Weihnachtsbaum, Christbaum, wie das heißt. Wäre das was?
Können wir die von den Glöckchen, kriege ich irgendwie noch mehr Kopfschmerzen? Kann das bitte aufhören?
Okay, gut. Okay.
Glöckchen aus.
Ja, aber über Weihnachtsbäume können wir ja trotzdem reden. Also was die mit dem Klima so machen. Also holst du dir einen Weihnachtsbaum?
Ja, wir holen einen für die ganze Familie, also die letzten Jahre zumindest. Und wir feiern dann so ungefähr mit 10 Leuten.
Ah, dann machst du schon mal sehr viel richtig. Baumsharing, das ist das Ding. Also eine Person in der Familie, die holt einen Baum und da versammeln sich dann alle drumrum. Dann braucht man nicht so viele Bäume. Das sind in Deutschland nämlich so ungefähr 20 bis 25 Millionen pro Jahr. Also gut jeder zweite Haushalt hat einen Weihnachtsbaum und dazu kommen ja noch Geschäfte, Kirchen, Plätze und so weiter.
Ja, ganz schön viel. Also und das alles nur für die paar Tage oder Wochen an Weihnachten, die man sie dann angucken kann.
Ja, genau. Allerdings wird der Impact von Weihnachtsbäumen vielleicht auch ein bisschen überschätzt. Also die meisten Bäume, die in Deutschland verkauft werden, die kommen auch aus Deutschland und der Rest aus Nachbarländern, vor allem Dänemark. Und die Anbaufläche, die ist jetzt auch nicht gigantisch. Also in Deutschland ist das ungefähr so viel wie das Stadtgebiet von München. Also München voller Tannenbäume, muss man sich vorstellen. Immerhin, aber jetzt keine allzu große Fläche.
Wäre aber auch ein bisschen schade, weil dann wäre ja in München gar kein Platz mehr für Häuser und so. Also ich komme aus München und dann wäre ja mein Haus, in dem ich aufgewachsen bin, weg und der englische Garten wäre weg und naja, okay.
Konkret ist das natürlich ein Problem, ja.
Ja. Du sagst, die Bäume sind insgesamt jetzt okay fürs Klima, sind ja schließlich auch Bäume.
Ja, aber es sind halt auch gefällte Bäume. Eine pauschale Rechnung, die ist da schwierig. Also sind das Bäume, die ohne Pestizide oder Kunstdünger gewachsen sind. Das sind
braucht
allerdings
man echt für eine Tanne so viel Dünger und Spritzzeug?
Das ist das Normale. Ja, tatsächlich werden die fast alle behandelt. Aha. Die wenigsten sind unbehandelt. Wo sind die gewachsen, diese Bäume? Weiter weg oder ganz nah? Wie hast du diesen Baum abgeholt? Mit dem Auto oder zu Fuß? Was war auf diesem Stück Land, wo der Baum gewachsen ist, bevor dann der Monokultur hingesetzt worden ist? Und wie wird dieser Baum später entsorgt? Also was passiert mit dem? Das ist echt vieles unklar, was bei der Berechnung dann eine wichtige Rolle spielt.
Also eine Alternative wäre zum Beispiel ein Baum aus Plastik. Muss ich sagen, wäre ich jetzt gar nicht unbedingt strikt dagegen, wenn der irgendwie ordentlich aussieht. Aber der müsste jetzt klimaschutztechnisch schon wirklich viel besser sein, damit ich jetzt auf Plastik umsteigen würde.
Ja, da gibt es bei der Berechnung ähnliche Schwierigkeiten. Also was für ein Plastik ist das? Ist das vielleicht schon recycelt? Kommt der Plastikbaum aus China, wie die meisten? Oder kommt der woanders her? Wie wird diese Plastiktanne dann später auch wiederum entsorgt? Kann dann noch was Neues draus entstehen? Auch wieder tausend Unklarheiten, genau wie beim echten Baum.
Also es ist kompliziert, aber man kann sagen, Plastik ist nicht automatisch schlechter als ein echter Baum.
Ja, also Plastik kann gut sein, wenn du den Baum wirklich lange verwendest, also am besten Jahrzehnte lang. Dann ist die Bilanz auf jeden Fall besser als bei einem echten Baum, weil sonst halt auch jedes Jahr wieder Transporte anfallen für diese ganzen echten Bäume, die gefällt werden.
Also ich besorge unsere Tanne immer im Hofladen in der Nähe und die pflanzen die auch selber wiederum in der Nähe an. Also die haben es nicht so weit.
Das ist ja schon mal gut. Also vor allem weißt du auch, wo der Baum dann wirklich herkommt. Das ist ja oft gar nicht klar. Ja,
und am besten muss man den wahrscheinlich mit dem Bollerwagen abholen. Kann man ja auch noch Glühwein mitnehmen und ein bisschen Musik oder so.
Genau, es gibt ja auch Biobäume aus ökologischem Anbau. Also wenn du einen findest in der Nähe, den du dir auch irgendwie leisten kannst, wäre das auch eine Option. Da kannst du dann auf Label achten von Naturland zum Beispiel oder Bioland oder Demeter. Einige versuchen auch, Bäume immer wieder auszugraben und wieder einzubuddeln dann später nach dem Fest. Das klappt leider oft nicht lange, auch weil die Wurzeln dann irgendwann einfach zu groß werden dafür.
Also wenn man jetzt keinen ganzen Baum fällen möchte und das mit dem Eingraben auch nicht probieren möchte, dann gibt es ja auch noch so Holzgerüste. Da kann man diese Tannenzweige einfach reinstecken.
Ja, das ist auch eine schöne Idee. Also wenn das für dich jetzt optisch in Ordnung ist, ist ja nicht für jeden so der Fall. Aber der Baum, der kann dann ja einfach weiter wachsen, weil du ja nur so ein paar Äste weggenommen hast. Da wird da nichts gefällt. Aber jetzt nochmal zum Impact. Also der Einfluss, den Weihnachtsbäume generell auf den Klimawandel haben, der ist wirklich vergleichsweise gering. Das ist so ähnlich wie ein paar Stunden Autofahren im Jahr. Oder das Umweltbundesamt sagt, eine Weihnachtsgans, die hat einen höheren CO2-Fußabdruck als ein Weihnachtsbaum.
Ach, okay. Also im Zweifel wäre mir jetzt der Baum wichtiger als eine Gans zum Essen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob meine Family das genauso sieht.
Könnt ihr nochmal in Ruhe diskutieren zu Weihnachten.
Was geht?
Ja, wir fragen uns hier, was sind gute Ideen, die Klima, Umwelt und Artenschutz was bringen?
Und da freuen wir uns, dass ihr euch das offensichtlich auch fragt, bei Google zum Beispiel. In diesem Jahr wurde nämlich im Zusammenhang mit Klima am häufigsten die Frage gegoogelt, Klimaschutz, was kann ich tun?
Ja, wir können alleine natürlich nicht die Welt retten. Sowas müssen die Länder der Welt zum Beispiel auf Klimakonferenzen auf den Weg bringen. Aber wir können uns die Hände waschen.
Und wie wir das machen, das kann auch ein kleines bisschen dem Klima und der Umwelt helfen. Klaus, wie ist das bei dir zu Hause? Hast du flüssige Seife oder Seife am Stück?
Ich hatte lange Zeit flüssige Seife, aber seit einiger Zeit habe ich wirklich Seife am Stück, muss man sagen. Ja.
Also du liegst voll im Trend. Die Seifen feiern ja schon seit längerer Zeit ein Comeback in fester Form.
Stimmt, das ist
ein bisschen wie die Schnauzer vielleicht.
Oh Gott, ja stimmt, richtig. Als Bartträger muss ich dann sagen, naja, mal gucken, was ich so alles noch mitnehme. Aber es ist auch gut so mit der Seife. Also Seifenstücke, die brauchen weniger Verpackungsmaterial, weil die halt fest sind und nicht flüssig. Und weil sie klein sind, da muss auch gar nicht so viel eingepackt werden. Und manchmal bekommt man die auch ganz ohne Verpackung. Das sind schon so ein paar Vorteile.
Und am Ende muss auch weniger transportiert werden. Noch ein Vorteil, die feste Seife hält normalerweise länger, weil sie ergiebiger ist. Und dann, je nachdem, was man kauft, ist es dann auch günstiger. Und aus Flüssigseifespendern kommt auch oft zu viel raus. Also schon bei einmal drücken, das hat die Stiftung Warentest mal ausgerechnet. Und insgesamt sorgt das dafür, dass ein Stück feste Seife 2 bis 3 erdölbasierte Plastikflaschen einspart.
Aber es gibt ja auch noch das Argument mit der Hygiene. Also, dass sich Keime auf den Seifenstücken festsetzen. Und der Nächste, der das dann benutzt, der bekommt halt dann die Keime vom Vorgänger ab.
Ja, da sagen Hygienefachleute aber, bei jemandem zu Hause ist das jetzt kein Problem. Also auf dem Seifenstück könnten zwar Keime sein, aber erstens sind das ja Keime von Freunden und Familie sozusagen. Mit denen komme ich auch irgendwie anders in Kontakt. Und zweitens halten die auf der Seife nicht lange durch, die Keime. Also Seife ist ein alkalisches Medium und das mögen die meisten Viren und Bakterien nicht. Die gehen dann kaputt. Außerdem ist die Idee ja, dass man sich dabei die Hände wäscht,
richtig,
wenn man die Seife anfasst.
Ja, genau. Stimmt, ja.
Und dann wäscht man mögliche Keime auch wieder ab. Das haben auch mehrere Studien gezeigt.
Ja, in öffentlichen Toiletten gibt es diese Seifenstücke ja jetzt seit einiger Zeit auch schon nicht mehr, ne?
Das stimmt. Und da kommt ja auch noch dazu, dass da wirklich viele, viele Menschen diese Seife potenziell benutzen. Da gibt es auch ein gewisses Restrisiko. Da ist es allerdings relativ egal, ob fest oder flüssig, weil so ein bisschen Dreck von den anderen kriegt man meistens immer noch ab. Zum Beispiel, wenn man bei diesen Pumpspendern oben drauf drückt. Da hat übrigens vor kurzem eine Studie ergeben, dass bei diesem Draufdrücken Wasser in die Spender reinlaufen kann und sich dann da drin Keime sammeln, zusammentun und dann so Biofilme in der Seife bilden.
Gut, aber es gibt ja auch so automatische Dinge, also wo man gar nichts mehr irgendwie berühren muss, die man gar nicht mehr anfassen muss. Aber ich höre schon raus, also Seife am Stück ist gut und völlig in Ordnung. Und wenn man sich damit jetzt noch vernünftig die Hände wäscht, ist das dann halt auch hygienisch.
Ich habe inzwischen auch nur noch feste Seife in der Dusche, also statt Duschgel und als Shampoo. Und ehrlich gesagt, also meine Haare sehen nicht anders aus als mit anderem Shampoo. Sagt übrigens auch die Stiftung Warentest, die hat feste und flüssige Shampoos getestet. Mhm. Und ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, diese Seifen halten einfach ewig. Aber ich wasche mir jetzt auch nur alle 3 Tage die Haare.
Ja, so 2-3 Mal die Woche sollte eigentlich auch reichen, denke ich auch.
So, wo wir jetzt alle so schön sauber sind, was nimmst du aus der Folge mit? Was schreibst du dir hinter die Ohren?
Also ich muss an die Weihnachtsbäume aus Plastik denken. Die sind so ein bisschen wie diese wiederverwertbaren, dicken Plastiktüten beim Einkaufen offenbar. Also die können zu einer besseren Ökobilanz beitragen, wenn man die nur oft genug nutzt. Und das ist doch irgendwie auch was Schönes, obwohl es Plastik ist. Und bei dir, was nimmst du mit?
Also ich fand das schon beeindruckend, wie viel Arbeit auf so einer Weltklimakonferenz einfach da drin steckt, auch in diesen Dokumenten, die dann vereinbart werden mit der 50.000sten Änderung und um jedes Wort wird gestritten. Und am Ende frage ich mich aber so ein bisschen, ist es dann wirklich so wichtig, was dann genau drin steht? Ob da jetzt Phase-out drin steht oder Transition oder so. Mhm. Am Ende kommt es halt einfach darauf an, was die Länder jetzt mit diesem Dokument anfangen, ne? Und worauf sie sich festlegen in den nächsten Jahren, was sie für Klimapläne haben werden.
Deine Minute Natur.
Und zum Schluss gehen wir noch eine Minute raus in die Natur und atmen noch mal tief durch.
Diesmal geht's an die Nordsee, an den Strand vor Helgoland. Da bekommen die Kegelrobben gerade ihre Jungen. Und dieses Jahr gibt's auf Helgoland einen neuen Geburtenrekord. Also gute Nachricht. Und hier hört man gerade eine kleine Kegelrobbe, die Hunger hat und nach der Mutter ruft.
Hunger, ich höre es auch ganz klar.
Ja. Hunger! Ah,
das hat unser Kollege in Kiel uns geschickt. Vielen Dank, Jörn. Und euch allen eine schöne Vorweihnachtszeit noch.
Wir sind Sophie Stiegler
und Klaus Janssen und sagen tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.